Hallo, wir sind Susanne und Nicole von Uplift.
Und du bist hier gerade in unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness gelandet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir eine neue Folge mit dir teilen können. Und apropos etwas teilen können mit dir, wenn du Lust hast, uns mal kennenzulernen, dann kannst du dich sehr gerne kostenfrei anmelden zu unseren Live-Online-Trainings. Und die finden im Grunde genommen das ganze Jahr über statt. Und du findest die Anmeldung unter workshop.up-lift.de. Und jetzt viel Spaß.
Guten Morgen Afrika, guten Morgen Tansania, guten Morgen liebe Simone Nita. Ich habe mich so auf unser Gespräch für den Podcast gefreut und ich begrüße dich sehr, sehr herzlich aus Tansania, aus dem wundervollen Gebiet Arusha. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung und dass du dir die Zeit nimmst. Voll schön.
Ja. Ich freue mich sehr auf viele, viele Themen, die wir heute haben. Wollen wir sie schon mal ein bisschen anreißen, liebe Simone? Wir werden heute sprechen über Helfen in Afrika und wie das eigentlich zum höchsten Wohle aller funktionieren könnte. Du hast einen Vorschlag mitgebracht und auch eine Einladung mitgebracht. Nämlich, vielleicht kannst du es schon mal sagen, welche Einladung hast du dabei?
Ich habe die Einladung im Gepäck, nochmal anders drauf zu schauen, also zu reflektieren und ja, vielleicht nicht nur den einfachen Weg zu wählen, sondern den, wo wirklich jeder involviert ist und jeder was Positives draus ziehen kann.
Ja, also richtet sich an alle Menschen, die wie wir beide große Afrika-Fans sind, die natürlich beobachten, dass es da bestimmt die ein oder andere Möglichkeit gäbe zu helfen, aber auch eventuell unsicher sind. Da wirst du uns heute helfen, einen guten Weg zu finden, zu reflektieren, ob die alten Bilder, die wir im Kopf haben, über wir hier in Europa, im reichen Europa und ihr dann im armen Afrika, ob die alle so stimmen, ob die alle dienlich sind, ob die alle zu dem führen, was wir möchten, nämlich eine gerechte Welt. Und da bin ich so gespannt. Ja, dann werden wir natürlich darüber reden, dass wir ja eine gemeinsame Mission haben, nämlich Menschenleben abzuliften. Du bist selbst Uplifterin, du bist selbst im Mindset-Programm und in deinem ganz eigenen Prozess. Und da würde mich natürlich dann auch tierisch interessieren, was kann die Mindset-Arbeit tun, um vor Ort in Afrika eben vielleicht noch wirkungsvoller zu sein. Und wir werden simpel und ergreifend darüber reden, welche geile Möglichkeit es gibt, auch bei dir unvergessliche Zeiten zu verbringen, richtig?
Sehr gerne.
Gib uns doch da schon mal direkt ein Stichwort für alle, die jetzt sagen, wow, das klingt spannend. Unvergessliche Zeiten. Gib uns doch mal so 2, 3 Stichworte dazu, wie ich bei dir, ja, ich will Urlaub möchte ich es jetzt so ungern nennen, aber irgendwie, ja, vielleicht ist es auch ein ganz besonderer Urlaub, den ich bei dir verbringen kann, oder?
Vielleicht ein Erleben. Also was wir anbieten, ist ein Erleben. Vielleicht kann ich kurz erzählen, dass ich vor 13 Jahren hier gelandet bin und immer mit dieser Idee, Afrika hat so eine, gibt's gar kein Wort für, aber es ist so eine Aura, die Afrika irgendwie ausstrahlt. Und das hat mich total fasziniert und bin als Volontärin eingestiegen vor vielen Jahren und irgendwie hängen geblieben. Und diese Idee, die man von Afrika hat, von der Weite, von dem Ursprünglichen, von der Natur, von der Kultur, von der Erde, von der Luft, das ist, glaube ich, eine Idee, die ganz, ganz viele begeistert und ganz viele anzieht und viele erleben möchten. Und das ist, was wir einladen. Also eine Reise, die man machen kann nach Tansania und dieses Land, eines von vielen, in Afrika kennenzulernen. Und unsere Idee ist es da, eine Safari anzubieten, die eben nicht nur die Tiere abklappert und die Nationalparks, sondern auch zu schauen, was denn meine innere Reise, also was macht es mit mir, dass ich überhaupt aufbrechen möchte? Warum möchte ich so eine ganz andere Kultur, so ein ganz anderes Land, so ja, so was Ursprüngliches wiedererleben? Und das ist unsere Einladung. Also eine Reise, auch wirklich eine Safari in einem Safari-Jeep, die man durch die Nationalparks fährt, aber mit viel Reflexionszeit, viel Meditationszeit, viel Wahrnehmen, einfach nur das um einen rum aufsaugen und schauen, was löst es in mir aus und wie kann ich das auch mitnehmen als Energie, um was Langfristigeres zu verändern und eben nicht nur einmal Tiere gesehen zu haben.
Ist das eine Coaching-Safari?
Das könnte man so nennen. Wir nennen es quasi im Moment ein Mindful Travel und mit Fokus auf Slow Travel.
Du weißt ja ganz genau, dass du bei diesen Worten in mir schon Herzklopfen verursachst. Also alleine mit dir verbunden zu sein jetzt hier in diesem Studio, in diesem Online-Podcast-Studio, lässt ja in mir schon immer alles kribbeln, weil ich ja genau dieses Afrika-Feeling jeden Tag eigentlich vermisse. Und die Vorstellung, dann da wirklich auf Safari zu gehen und ja vielleicht auch eine Reise zu den eigenen Ursprüngen damit zu machen, das finde ich wahnsinnig reizvoll. Darf ich dann trotzdem fotografieren, Simone?
Also natürlich, grundsätzlich darf man fotografieren. Und ich mag da ganz kurz eine Geschichte erzählen. Als ich das allererste Mal vor über 25 Jahren nach Afrika aufgebrochen bin, auch nach Tansania, hatte ich eine Freundin und die hat zu mir gesagt, mach ganz, ganz viele Fotos. Und dann habe ich irgendwie gestresst geguckt und dann hat sie gesagt, ich meine aber auch mit der Seele. Und das ist ein Satz, der ist vor vielen, vielen Jahren entstanden und den meine ich immer noch von ganzem Herzen. Ich liebe auch Fotos, auch in meinem Haus sind überall Safari-Fotos und wahnsinnig schön, damit zu spielen und das Licht ist besonders und das sind tolle Erinnerungen. Aber sich auch zu erlauben, nicht immer alles durch die Linse zu sehen, sondern Momente, wo man bewusst das mal abnimmt. Also bewusst die Linse weglässt und einfach ungefiltert schaut, dazu laden wir ein. Und natürlich darf man trotzdem Fotos machen.
Ja, schön, dass du sagst, dass du selbst auch noch fasziniert bist. Denn das große Thema ist, wie viel ist Klischee, wie viel ist Daily Life? Aber das ist nicht nur in Afrika so. Das gibt's überall. Also wenn nicht Deutsche an Deutschland denken, dann kommt ja auch relativ schnell die Lederhose und das Oktoberfest in München. Und Simone, du kommst auch nicht aus München. Du bist auch nicht mit dem Dirndl auf die Welt gekommen, oder?
Ich komme tatsächlich aus München. Das ist ein bisschen witzig, aber ich bin nicht mit dem Dirndl auf die Welt gekommen. Aber ich habe in München ganz lange gelebt. Deswegen ist es lustig, dass du das sagst.
Das wusste ich gar nicht. Wie lustig, ja. Aber das ist ja auch tatsächlich so ein deutsches Klischee und ich denke mal, die Hamburgerin sagt auch, was geht denn hier? Also ne, Klischee und das, was wir vielleicht auch als Geschichte in uns tragen. Deine Arbeit ist deshalb so wertvoll, weil du uns einlädst, diese Geschichten einfach auch mal auf den Kopf zu stellen. Aber insofern mag ich aber auch diese Idee davon, dass du auch dieses klischeeartige Afrika feierst und ein tolles Foto eines Löwen bei Sonnenuntergang durchaus absolut nicht verschmähst.
Absolut. Also bis jetzt, mein Lieblingstier ist das Zebra. Ich finde es ein faszinierendes Tier, weil sie ja alle gleich aussehen, aber völlig unterschiedlich sind. Es hat ja jeder so seinen eigenen Footprint. Und wie sie gelernt haben, im Zusammen zu funktionieren. Also sie wissen ganz genau, welches Tier sie brauchen, um zu überleben. Und da hat sich so eine Hypnose gebildet, die finde ich völlig faszinierend. Also es ist eine dieser Bilder, da gehe ich total steil drauf. Ich bin auch ein riesen Lion King-Fan. Ich finde es einen ganz, ganz tollen Film mit ganz zerreißender, emotionaler Musik. Und es ist ja, ich weiß nicht, ob du das weißt oder in Deutschland das viele wissen, die Wörter, die da genutzt werden, die Namen Simba heißt zum Beispiel Löwe aus Swahili, Rafiki ist der Freund. Also sie haben die Sprache von Tansania, nicht nur, aber auch in Tansania, Swahili, genutzt, um da eine Verbindung zu schaffen. Bin ich wahnsinnig smart. Und ja, ich glaube, ohne die Klischees kann es gar nicht funktionieren. Also ich kriege wirklich noch Gänsehaut bei Sonnenaufgängen und bei der Möglichkeit, in der Serengeti zu stehen. Ich meine, das ist ein Riesengeschenk und es ist toll, dass das erhalten geblieben ist, dass wir die Möglichkeit haben, das noch zu besuchen. Also ich glaube, es ist eine Balance, die es braucht.
War das auch der Punkt, warum du damals vor 13 Jahren dann nach Afrika gegangen bist? Hat dich schon die Natur gerufen oder was war initiale Zündung?
Also als ich das allererste Mal nach Afrika bin, ist schon über 25 Jahre her und da habe ich im Chor gesungen in München, nicht im Dirndl, aber in einer Kirche und wir haben ein Lied gesungen auf Swahili und ich weiß nicht mehr genau, welches es war, irgendwie hat sich das vermischt in meinem Kopf. Ich kann mich gut an ein Kinderlied erinnern, das heißt Kipepeo, das heißt der Schmetterling und das ist ja grundsätzlich der Schmetterling, ein tolles Bild für alle Weiterentwicklung und Bewegung. Und das andere ist das Baba Yetu, das heißt unser Vater, also unser Land, unser Ursprung. Auch ein ganz, ganz tiefes, tolles Lied mit tiefen Stimmen. Und das hat in mir mehr, also es war nicht die Natur, ich glaube, da war ich zu jung für, hat so mehr diesen Ruf von ja Tiefe und was anderem und dass man auch so ganz anders leben kann als in Bayern. Das Das hat mich mehr gerufen. Und dann bin ich als Volontär das allererste Mal in einem Kindergarten in Morogoromi Kesse und habe da dann also die Sprache lernen dürfen und danach dann bin gereist und gemacht, was man irgendwie als Volontär irgendwie so erlebt. Und da hat es mich aber gefasst. Also ich glaube, das kannst du auch sagen, Nicole, man kriegt so das Afrika-Fieber, nennen wir ja. das, wir Experts. Man hat so das Gefühl von, boah, hier gibt's noch mal was Tieferes, was anderes. Und ich fand anders schon immer gut und habe aber definitiv und auch deswegen, was du vorher gesagt hast, helfen. Ich habe schon auch den Wunsch zu helfen. Ich finde es ein Riesengeschenk, dass ich in Deutschland geboren bin mit einem Sozialsystem, das mich grundsätzlich immer auffängt. Und ich sage nicht, dass es keine Probleme gibt, aber auf einer ganz anderen Ebene, wie ich sie in Afrika, Namibia, Botswana, Tansania erlebt habe oder erlebe. Und dass der Staat eine Verantwortung mit übernimmt für das Wohlergehen seiner Leute, das finde ich ein Riesengeschenk. Und ich habe ja jetzt erstmal bewusst, kann man jetzt spirituell auch anders betrachten, aber mich jetzt nicht entschieden, ob ich in Deutschland auf die Welt komme oder in Tansania. Und finde, da haben wir eine Mitverantwortung und nicht aus Schuld heraus, sondern aus Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also ich möchte nicht die Schulddrossel über alle helft den armen schwarzen Menschen, weil wir haben ja die Missionare gebracht und die Kolonialzeit verursacht. Das meine ich nicht, sondern eben die Einladung zu, ich habe ein Wahnsinnsgeschenk, das bedeutet Gesundheit, Sicherheit, Ausbildung, Bildung, einigermaßen gesunden Menschenverstand, die Möglichkeit, irgendwie was zu bewirken. Und das wollte ich schon in jungen Jahren sehr gerne mit noch woanders hinbringen, wo aus meiner Erfahrung die Gegebenheiten nicht so einfach sind. Ja.
Und dieses Bild davon, wie Hilfe funktionieren kann, hat sich das im Laufe deines Lebens gewandelt? Ist das reifer geworden?
Sehr, 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 sehr. Also ich hatte auch die Idee, dass das deutsche Schulsystem, das deutsche bayerische Schulsystem, das hat mich zu einer klugen Frau gemacht und ich habe ja gelernt, wie man Dinge irgendwie und kann das erfolgreich umsetzen und das war definitiv mein Background und jetzt komme ich hierher und helfe den armen Menschen, die keine gute Schulbildung haben und die könnten ja auch gar nicht lesen und schreiben, wenn wir, also ich hatte schon auch ein sehr, sehr krasses Narrative und ich sage jetzt nicht, dass jeder Mensch das hat, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir mit einer gewissen Stolzheit geboren werden, wenn wir Deutsche sind. Also da ist ja schon ein Selbst, weiß ich nicht, ein starkes Selbstbild, was wir so haben aus meiner Reflexion heraus.
Und also so ein gewisses Gefühl von Vorsprung, können wir es so bezeichnen, also um nicht das Wort Überheblichkeit zu benutzen?
Ja, Vorsprung, glaube ich, ist ein gutes Wort, weil ich glaube wirklich tief in mir, inclusive myself, ich meine das nicht arrogant. Also ich meine das nicht als was Negatives, sondern ich meine es als eine Selbstverständlichkeit, mit der ich halt groß geworden bin. Und das ist ja auch was Großartiges. Also die Produkte und Projekte, die es jetzt gerade hier in Tansania auch durch mein Zuwirken gibt, aber auch durch viele andere Europäer oder Westerners, Expats, die hier sind, die würde es nicht geben mit dieser Selbstverständlichkeit. Also sich zu trauen, zu sagen, nö, aber ich weiß es und ich weiß, dass es funktioniert und ich mache das jetzt und biete das jetzt an und dann funktioniert es. Also da ist ja auch was Gutes drin. Ja.
Wow, aber das, so bist du auch nicht gestartet. Also das klingt so, als wäre genau dieses Bild, als musstest du dieses Bild von, wie kann es gelingen, aus verschiedenen Kulturen kommend etwas Gemeinsames zu machen, ein paar Mal auf- und abbauen, oder? Täuscht das?
Nö, das täuscht nicht. Irgendwann werde ich mal ein Buch schreiben über diese Geschichten. Da wurde ich schon vor langem zu eingeladen und hatte das Gefühl, ich bin aber noch zu jung, ich habe noch genug irgendwie, was ich erleben möchte. Ich bin ganz, ganz viele Achterbahnfahrten durchlaufen und eine ist vielleicht, dass ich in eine von vielen Geschichten, dass ich in Namibia in einem sogenannten Kinderheim als Leitung eingeladen wurde zu arbeiten und dann alles zurückgelassen habe und nach Namibia bin und mit vollem Herzen da eingestiegen bin und gearbeitet habe und also wirklich mich überarbeitet habe und über meine Grenzen hinaus und ich dachte, das ist meine Berufung, das mache ich jetzt, diesen 63 Kindern irgendwie helfen und habe dann festgestellt, dass die meine Hilfe nicht so brauchten, wie ich mir das so vorgestellt habe und mir das verkauft wurde, weil es war gar kein Kinderheim, sondern es war eine Boarding School, also eine Schule für Kinder, die ein Zuhause haben und halt in so, was heißt denn Boarding School auf Deutsch, weiß ich nicht.
Internat?
Mhm. Internat, danke, ja. In ein Internat gehen und damit Leute auch Geld verdienen. Und das wurde als Boarding School verkauft, weil wir das auch erwarten. Also wir Weißen auch die Erwartung haben, dass es Kinderheime gibt und in Afrika ganz viele Kinderheime, weil ja so viele Menschen sterben und dass wir da gebraucht werden und das wird dann dadurch gefüttert. Also, verstehst du, ich meine?
Es und du bist auch an die Leine gegangen, ne? Du hast sozusagen zugebissen, weil sich da was gematcht hat. Aber das ist ein Business. Da hat jemand dich eigentlich eingekauft.
Ja.
Ganz simpel und ergreifend. Das war ein Business Case. Und du dachtest, das ist jetzt wirklich der Fußabdruck, den ich auf der Welt hinterlasse, indem ich da, ne, Gutes tue. Also, ich finde es aber so klärend und wohltuend, jetzt mal ja jenseits von diesen Klischees drauf gucken zu können. Also es gibt alles, höre ich trotzdem raus. Es gibt super Projekte, es gibt, auch das ist ja vielleicht gar kein schlechtes Projekt gewesen. Immerhin sind diese Internatkinder von Montag bis Freitag vielleicht dort dennoch wunderbar aufgehoben gewesen.
Wo wir halt sagen, wo man wirklich drauf gucken darf, auch die Organisationen, die man unterstützt oder wenn man als Volontär loszieht oder was man tut, dass man genau hinschaut, was passiert da eigentlich. Weil ja, auch in dem Projekt gibt es bestimmt gute Dinge, aber grundsätzlich sind Kinder aus ihrer Familie herausgerissen worden, was nie gut ist. Also Familie ist der Ort, wo Leben passiert, wo Sicherheit passiert, wo Wachstum passiert. Und wir, ja, also dass man da immer wieder hinschaut, was unterstütze ich da eigentlich und ist es sinnvoll? Weil ehrlich gesagt, es braucht keine Kinderheime. Das Afrikanische, bestimmt nicht ganz, aber was ich kenne, Familie hat immer noch Onkel, Tanten, Nachbarn. Also es gibt einen krassen Zusammenhalt, den ich in Deutschland nicht nur so erlebt habe, gibt es auch, aber jetzt nicht im Allgemeinen. Da greift eben der Staat ein. Hier tut der Staat es nicht, da greift aber der Nachbar ein. Es wird keiner zurückgelassen. Und das Konzept Kinderheim, das braucht's eigentlich nicht. Es braucht Familienunterstützung. Es braucht, wie in Deutschland auch, akute Familienhilfe. Es braucht Coachings. Es braucht Familientherapien. Es braucht alles Mögliche. Definitiv Bewusstsein für gesunde Ernährung und all diese Dinge, die braucht es. Aber es braucht nicht ein Kind aus der Familie nehmen, damit irgendwie, ja, eine Verkaufsstrategie entwickelt werden kann. Und das ist die große Einladung. Also nicht mit dem Finger, sondern schaut einfach nochmal hin, was steckt da eigentlich dahinter und wie können wir das durchbrechen? In Tansania hat 2019 der Präsident damals ein Paper rausgebracht, das hieß Reunite Families in Close Orphanages, also Familien zusammenführen und Kinderheime schließen. Das ist da das Papier, aber es wird noch nicht wirklich durchgeführt und wir stehen sehr dafür ein, zu sagen, doch, also führt diese Familien zusammen, guckt, wie kann die Kapazität einer Familie, die Wärme einer Familie wieder aufgebaut werden. Machen wir mal alles richtig in Familien? Ganz bestimmt nicht. Gibt es Familien, wo es nicht mehr weitergeht und man ein Kind mal rausnehmen muss? Ganz bestimmt. Aber es ist ja nicht jedes schwarze Kind in einer Familie, das arm ist. Irgendwie muss das Kind rausgeben. Also das ist der Aufruf.
Ganz neu drauf zu gucken und nicht sich so ein Autokomplett zu machen. Ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, dass wir hier in Europa so eine Art Autokomplett machen. Schwarzes Kind, arm, Tränen und so weiter. Und diese Autokomplett ist nicht richtig. Es gibt so eine bunte Welt und du lädst ja dazu ein, mal dahinter zu gucken. Jetzt hast du schon oft das Personalpronomen wir verwendet. Und jetzt klären wir mal auf, wer ist denn da eigentlich wir? Wer hat denn da auch eine gute Idee, wie sinnvoll geholfen werden kann. Klammer auf, wir werden natürlich auch die Möglichkeit geben, diese Initiative zu unterstützen, die NGO zu unterstützen, für die du arbeitest. Denn das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Also das klären wir auf jeden Fall noch auf. Und alle, die jetzt zuhören werden und sagen werden, okay, das hört sich jetzt wirklich nach echter Hilfe an. Die haben dann auch die Möglichkeit, etwas zu tun. Aber wer ist wir? Was tut ihr? Was tut diese NGO?
Ja, wir freuen uns sehr darauf zu hören, was unser Erzählen auslöst. Also kann man sich sehr gerne melden. Wir heißen hier in Tansania Ndoto Zetu. Ndoto Zetu bedeutet meine Vision, mein Traum. Unsere Idee ist genau die, da anzusetzen. Familien gehören zusammen und der Familienzusammenhalt ermöglicht es jedem Kind, bis ins Höchste zu reifen und aus sich herauszubrechen. Und wir schauen, wie können wir die Familien zusammenhalten? Und dafür haben wir eine Nachmittagsinitiative. Also die Kinder gehen in die Schule, leben zu Hause und kommen nachmittags zu uns und haben da die Möglichkeit, ihre Visionen, ihre Träume zu bearbeiten, zu entfalten, zu kreieren. Dotto Seto, unser Traum, unsere Vision, also da geht es wirklich darum, ich als Mensch, ich als Kind, egal wo ich geboren wurde, wie kann ich das Beste aus meinem Leben machen? Weil wir haben ja alle, und da kommt es auch wieder Thinking into Results und Uplift sehr, sehr stark, da war ein großer Resonanzraum direkt da. Wir haben diese Kapazitäten und es ist egal, wo wir herkommen und wie können wir diese Kapazitäten nutzen, anstatt in Traurigkeit, in anderen die Schuld geben, in ist ja immer so gewesen, in dieser Negativspirale hängen zu bleiben. Wie können wir den Kindern helfen, da rauszukommen? Und wir nennen es Life Skill Coaching, also Lebensskills.
Fähigkeiten, ne?
Fähigkeiten ja. Weiterentwickeln. Und da geht es wirklich um gesunde Ernährung. Bei uns gibt es keinen Zucker. Also es gibt keine Bonbons und keinen Zucker im Tee, sondern es gibt wirklich Bananen, Erdnüsse, die gesunden Sachen. Was heißt es denn, regelmäßig zu essen? Was heißt es, innere und äußere Hygiene? Also warum ist es wichtig, dass ich mich wasche? Warum ist es aber auch wichtig, dass ich meine Kleidung ordentlich halte? Warum ist es aber auch wichtig, dass ich lerne zu reflektieren, Entschuldigung zu sagen, auszusprechen, was ich brauche? Also diese ganzen Dinge. Und das machen wir dann auch in One-on-One, eins on eins. Mein Englisch ist immer ein bisschen lustig. In 1:1 Gesprächen, wo die Sozialarbeiterinnen ausgebildet sind, wirklich sich hinzusetzen und zu schauen, was ist deine Stärke? Was ist deine Schwäche? Welche Möglichkeiten hast du daraus? Und was möchtest du targeten? Wo möchtest du eigentlich hinkommen? Und das in ganz viel Freispiel, ganz viel ökologisch nachhaltig. Also schauen, dass wir Dinge nutzen, die um uns rum sind, anstatt irgendwie eine teure, kann auch noch weiße China-Puppe zu kaufen. Lieber zu schauen, okay, dann haben wir doch eine Strohpuppe und spielen mit der oder haben, hier gibt es noch ganz oft, dass man den Deckel von einem Eimer mit einem Stück Holz verbindet und dann rollt es so. Ist doch cool. Also ist doch toll, dass es das noch gibt und dass man die Ressourcen nutzt. Ja, und dann noch ganz kurz, wir haben festgestellt, dass all das schön ist. Also ein Dotto-Setu-Nachmittage sind ganz wundervoll. Dann gehen die zurück nach Hause, zurück zu den Eltern. Und die Eltern sind aber in ihrem Leben geblieben und ja, mit allen Challenges und haben sich da nicht weiterentwickelt. Und deswegen haben wir ein Elterncoaching auch aufgebaut. Also, dass wir in die Familien gehen und schauen, wie können wir denn Gedankenhygiene unterstützen? Wie können wir Strukturen unterstützen? Solche Dinge wie morgens aufstehen und sagen, wir haben uns lieb. Alle unsere Familien haben einen Spiegel geschenkt bekommen. Und es war immer, wenn ich mit dem Auto gekommen bin, riesen, tada, jeder wollte unbedingt in den Seitenspiegel gucken. Und dann haben wir festgestellt, es gibt gar keine Spiegel zu Hause. Also wir im Team, wir schauen alle als erstes morgens in den Spiegel und stellen fest, wir sind müde oder meist sind doch schon auch ganz attraktiv, also eins von beiden, sich selbst wahrnehmen. Und dann sind diese Spiegel in die Familien gekommen und die Familien haben angefangen, sich gemeinsam anzuschauen. Und das hat wahnsinnig viel verändert. Also es ist was ganz, ganz Kleines, war ganz viel geschiftet. Ja, also da gibt es ganz viele Bereiche, die da zusammenkommen. Mhm.
Und es hat mit den Kindern angefangen und die Eltern haben festgestellt, wie gut es den Kindern tut und haben sich auch selbst geöffnet. Ich nehme jetzt doch einfach mal an, ohne hoffentlich ein altes Klischee zu bedienen, dass es ungewohnt ist, sich selbst zu reflektieren, wahrzunehmen, Coaching-Angebote anzunehmen. Ihr wart ja sicherlich oft die ersten Coaches, die dort waren in den Familien, oder?
Also ich glaube, man darf das auch weiter betrachten. Es gibt sowas wie Coaches in Tansania, ganz anders formuliert. Das ist zum einen die Kirche, das darf man auch wirklich negativ oder, jetzt habe ich das Wort gesagt, aber kritisch betrachten. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie Kirche ist der große Coach, aber da gibt es ein Zuhören, ein geleitet werden, ein was folgen. Es gibt auch eine große Ehre vor den Älteren, also in den Kikaos, dass man sich zusammensetzt in Kreisen und dem Älteren und seinen Geschichten noch lauscht. Das war für meine Eltern ein ganz, ganz tolles Erlebnis, als sie hier waren das erste Mal. Und es war halt immer Baba und Mama Mone. Es war so mit einer ganz anderen, in Deutschland ist es ja wurscht, der Alte. Das ist so, auch nicht überall, aber ein bisschen relativ. Das war total schön. Und das glaube ich schon, das gibt eine Grundbasis, aber alle Schwierigkeiten des Alltags, die nicht einfacher geworden sind durch Covid, durch Arbeitslosigkeit, durch auch schon über Generationen, kein festes Einkommen, damit sich auch kein stabiles Leben aufbauen können, über ein Schulsystem, was nicht nur kindorientiert ist, über Ausbildungssysteme, die es gibt, die aber danach keinen Arbeitsmarkt haben, über ganz, ganz viele Probleme. Und dadurch Alkohol, Prostitution, Gewalt und so weiter. Genau der gleiche Kreislauf wie überall auf der Welt und auch in Europa. Ja.
Ja, und natürlich war das ein ganz neues Erlebnis für die Eltern und ihr seid mittlerweile ein echter Anlaufpunkt für viele Familien im Umkreis. Wie viele Kinder, wie viele Eltern sind so Tag für Tag in Kontakt mit euch?
Ja, schön, dass du es fragst. Das ist aber eine gute Reflexionsmöglichkeit. Wir haben vor 2,5 Jahren angefangen und haben angefangen mit verrückten 3 Kindern und 2 Familien. Und jetzt sind wir bei 53 Kindern und 27 Familien. Und wir haben an Samstagen einen Girl Talk und einen Boy Talk, also die Möglichkeit, dass Jugendliche zusammenkommen und einfach nochmal ein bisschen an sich arbeiten und schauen, was ist denn eigentlich, also was möchte ich denn sein? Möchte ich irgendwie früh schwanger werden und irgendwie Gemüse verkaufen? Oder möchte ich doch vielleicht zumindest eine Schneiderausbildung machen? Oder habe ich vielleicht sogar die Vision? Und auch da wird es immer größer, weil wir jetzt eine weibliche Präsidentin haben, total spannend. Ich könnte ja auch in die Politik gehen oder könnte Ärztin werden. Und also da bewegt sich was. In ganz Tansania bewegt sich ein krasser Aufschwung, ein krasses, was alles ja werden darf, wie sich alles weiterentwickeln darf. Und das zieht an. Also wir wachsen stetig inklusive unseres Teams und sind wahnsinnig glücklich und dankbar, dass wir diesen Impact haben dürfen. Also als wir angefangen haben mit diesen 3 Kindern, war eine Jugendliche dabei, die war ganz schön rotzig, würde man in Bayern sagen. Ne? Also irgendwie die Sprache war sehr genauso.
Hier ist immer ein Widerstand gegangen.
Genau. Und auch, also ja, auch Jugendliche sind ganz oft auch nicht anders. Und sie hat aber mit dem Programm festgestellt, da kommt sie gar nicht weiter. Und wir lieben sie aber trotzdem. Also das ist eine unserer Herangehensweisen. Wir verurteilen nicht. Ganz provokant, Nicole. Ich musste mich in meinem Leben, welch ein Glück, noch nie entscheiden, ob ich prostituiere oder überleben möchte. Wer bin denn ich, dass ich jemanden, der fürs Überleben was tut, irgendwie mit der Fahne wedel und sagt, das ist aber schlecht. Das machen wir nicht. Mhm. Auch wenn Gewalt passiert und die kommt auf einem Hilferuf heraus, natürlich gibt es Grenzen, aber hier sind sie anders groß geworden. Wer bin denn ich, dass irgendwie ich sage, das darfst du aber nicht, sondern zu schauen, okay, woher kommt es denn? Warum machst du es denn? Und würde es dir denn weiterhelfen, es mal anders auszuprobieren? Hast du da Lust drauf? Und dadurch, dass wir das als Einladung formulieren, kommen die Eltern auch gerne. Und was wir auch anders machen als viele andere, man bekommt bei uns nichts. Also es gibt nicht was umsonst dafür, dass man kommt. Das ist irgendwie auch was passiert ist ganz automatisch. Ne? Man bekommt irgendwie Kleider, was weiß ich. Klar, die Kinder bekommen Essen und auch Kleidung, aber dafür haben wir ein Miteinander. Also unsere Eltern haben unseren Spielplatz gebaut oder reinigen unseren Garten oder keine Ahnung, wenn Erntezeit ist, dann bringen auch immer alle Eltern automatisch was. Also es ist wirklich ein Miteinander entstehen, das nicht auf eine Abhängigkeit, ne, also wieder der Weiße gibt dem Schwarzen, die NGO gibt dem Armen, sondern ein Miteinander, was können wir denn uns gegenseitig geben?
Wow. Und das ist dieses, wie soll ich sagen, das ist eben nicht bedingungslos. Es ist nicht ich hier, ich gebe dir und du empfängst und musst dankbar sein, sondern es ist tatsächlich eine Kooperation. Kann man das so ausdrücken? Ja. Wow. Also ich find's ein ganz, ganz, ganz spannendes Projekt. Wie viele Teammitglieder habt ihr? 53 Kinder? Das ist jetzt nochmal nächstes Mal eben für eine Person. Das höre ich schon
raus. Nee, absolut nicht. Wir sind 7. Und haben regelmäßig tansanische Volontäre, was sehr, sehr cool ist. Das hat auch länger gedauert, bis das anlaufen konnte. Also wir haben mit Universitäten uns zusammengetan und bekommen dann Sozialarbeiter. Und das ist immer total schön, weil es einfach, unser Ziel ist es, dass es ganz tansanisch ist. Also für mich ist es mein Hobby. Ich verdiene daran nichts, sondern habe eine Wahnsinnsmöglichkeit, bereichert zu werden und darf. Ja, also ich habe einen Purpose gefunden im Leben. Das, glaube ich, ist was viele suchen. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das haben darf. Und es geht eben gar nicht um irgendeine Abhängigkeit oder irgendein, wer gibt wem was, sondern eben immer ein, wir geben uns gegenseitig. Und ich darf viel erleben, sie dürfen viel erleben. Und da ist es total schön, dass es hauptsächlich tansanisch ist. Also, dass hauptsächlich Tansania die Verantwortung übernehmen. Sie haben viele Trainings, viele Coachings, wir haben Team-Meetings. Wir sprechen einmal am Tag, wir haben Evaluation Forms für die Kinder, also Beobachtungsbögen für die Kinder, sprechen da viel drüber, haben Leute aus Deutschland, da gibt es einen Verein in Deutschland, Asante Watoto e.V., die auch uns unterstützen, hauptsächlich finanziell, aber da gibt es Leute, die kommen regelmäßig zu uns. Die sind selber Pädagogen und kommen jetzt schon das vierte Mal diese Woche tatsächlich und kommen nochmal einfach mit einem anderen Blick und bringen nochmal andere Tools, andere Spiele mit. Und also auch da eben ein Begegnen miteinander. Ja, Punkt.
Wie schön. Also es gibt eine Stiftung oder einen Verein in Deutschland, den wir auch unterstützen können. Wir, die jetzt hier ganz gespannt zuhören. Und dieses Geld kommt wirklich bei euch an. Da gibt es keinen Wasserkopf, der da mitfinanziert werden muss. Das war auch deutlich rauszuhören. Und ist es richtig, wenn ich sage, du bist dabei, dich eigentlich überflüssig zu machen in deinem eigenen Purpose? Wenn du sagst, das soll ganz tansanisch werden?
I love it. Ja, ich mache mich überflüssig in meinem eigenen Purpose. Das ist ein Satz, den werde ich mir aufschreiben, den mag ich. Aber mein Purpose geht ja noch weiter. Also wir haben einfach sehen dürfen und erleben dürfen und dürfen das jeden Tag erleben, was für einen Unterschied dieses Programm machen darf. Und unser Ziel ist es, dass ganz, ganz viele Organisationen, also egal welche großen Organisationen, dahinschauen und das erleben und sehen, boah, da darf ein Umschwung stattfinden. Also unsere große Vision ist, dass das Konzept von Doto Setu nicht nur in Tansania, sondern in ganz East Africa, vielleicht sogar noch weiter auf der ganzen Welt einfach genutzt werden darf und man wirklich sieht, was bedeutet denn nachhaltige Hilfe und was bedeutet authentische Hilfe und wirklich, ja. Und wir sehen ja, wie unsere Kinder, das hatte ich angefangen, genau, dass dieses Mädchen, was eher so ein bisschen raff war, die geht jetzt in Situationen auf der Straße und sagt irgendwie, ihr müsst aber gar nicht so laut miteinander reden. Das kann man einfach friedlich klären. Kann ich euch helfen? So sehr, was da passiert, so völliger Wahnsinn. Und dass das durch, wir lieben euch, egal was ihr macht, also dass Liebe die Antwort ist und dass das weitergetragen werden kann, das ist ja ein Riesen-Purpose. Also der wird sich, glaube ich, nicht auswachsen.
Nee, und für mich ist es wirklich auch ein ganz neues Narrativ, eben nicht das Narrativ, wir hier, ne, mit dem großen Vorsprung der Zivilisation, erzählen dir mal von oben herunter, wie es eigentlich funktionieren muss, sondern es ist ja eigentlich ein Schaffen von Raum, ein Halten von Vertrauen, dass alles so kommen darf und natürlich auch in der Art und Weise, wie das jeweilige Kind es auch möchte. Das finde ich so eine schöne Sache. Es gibt jetzt also nicht da das große Role Model und du musst genau so, sondern ja, was magst du, was möchtest du? Und natürlich lädst du als Simone dazu ein, mal zu gucken, ist das wirklich eine tolle Sache, mit 15 schon zwei Kinder zu haben? Oder gäbe es da noch mehr? Gäbe es da vielleicht sogar etwas Neues zu entdecken, Ärztin zu werden? Präsidentin der Republik zu werden, wie auch immer. Ja, ist einfach ein schönes Miteinander wachsen, wenn ich das richtig raushöre.
Ja. Und da ist für mich auch nochmal ein Bezug, so wie wir angefangen haben, also das Reisen als einen Raum halten, als ein Erleben. Das ist halt, ich finde, dass Afrika und Tansania damit auch dazu einlädt. Also nicht mit dem Narrative, was erwarte ich? Ich erwarte das und das und das zu sehen. Arme Menschen, Löwen, die Weite der Serengeti, keine Ahnung, was man sich halt irgendwie so vorstellt, den Kilimanjaro, sondern dass da noch Raum ist für so viel mehr. Narrative kommt immer von irgendwo her. Also da ist auch eine Wahrheit dran. Aber es gibt noch so viel mehr. Und das ist ja auch, was wir bei Thinking into Results und Uplift wieder üben und ganz bewusst trainieren, einfach so weit wie möglich zu denken und sich nicht selber eine Mauer zu bauen. Ja, das ist so und mehr kann ja dann auch gar nicht passieren, sondern du kommst nach Tansania und es darf noch so viel mehr passieren. Und das ist die Einladung, also die Einladung zu reisen, zu unterstützen, aber nicht mit dem, ich möchte das für mich tun, sondern ich finde die Idee des Raumhaltens total schön. Also einen energetischen Raum, den wir gemeinsam halten, egal wo wir sind auf der Welt, und da was zu erschaffen, ja.
Circles um uns zu ziehen. Jetzt hast du schon angedeutet, Mindset-Arbeit bei Uplift bedeutet ja wirklich auch, sich auf den Pol der Möglichkeiten zu setzen, bedeutet Gedankenhygiene zu machen. Also viele Stichworte, die du gerade schon aus der Zusammenarbeit mit den Kindern genannt hast. Ist es so, dass auch diese Mindset-Arbeit bei Uplift dich nochmal inspirieren konnte für die Arbeit mit den Kindern?
Definitiv. Also für mich ist nicht nur Inspiration, das ist ja was sehr, also keine Ahnung, was sehr Unpraktisches so. Aber es geht ja so weit, dass es auch in die Praxis geht. Also ich bin nicht nur inspiriert, sondern wir reden über die Dinge und wir gestalten die Dinge weiter. Und es hat sich in dem letzten halben Jahr wahnsinnig viel getan. Und das hat viel mit den Auswirkungen zu tun, dass es weniger Konflikte gibt, dadurch, dass wir alle und inklusive mir als Leader, als diejenige, die irgendwie das Ganze aufgebaut hat und angeleitet hat und es jetzt übergibt an viele andere Leader, aber dass ich eine stärkere Reflexion über mich habe und mehr wahrnehme, wo ich mir auch selber im Weg auch immer noch stehe, aber gestanden bin und dadurch was anderes ermögliche, also dass ich das selber auch gar nicht mehr limitiere. Wow. Das ist mehr als nur eine Inspiration. Das gibt ganz, ganz viele praktische Dinge, die man nicht nur in der Theorie sieht und lernt, sondern eben auch übt in der Praxis und dann ein Feedback bekommt und das dann auch die Motivation ist, ja, es weiter auszuprobieren und den Kreis, wie du sagst, immer weiter zweiten zu
öffnen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du die mehr als Inspiration, sondern wirklich diese life-changing Mindset-Arbeit nicht nur für dich nutzt, ganz egoistisch, sondern dass das so tolle Kreise zieht. Das macht mich natürlich wahnsinnig stolz und auch glücklich, mir das jeden Tag vorzustellen, wie schön es so schwappt in Richtung Afrika und wie du dort einfach auch wieder so viel in Gang setzt und uns aber eben auch wieder zurück antitschst. Und das finde ich so stark. Es ist eben nicht, sie zieht aus wie die Missionarin Weiland und beglückt dort die Menschen, sondern du lädst ein dazu, die Box, die eigene gedankliche Box zu sprengen, unsere Idee von Afrika, unsere Idee von Leben, unsere Idee von Schöpfung. Das ist so ein Wort, das mir immer kommt, wenn ich afrikanischen Boden betrete, auch nochmal neu zu sehen und nicht nur, ja, wir sind hier nicht der große Zoo der Welt, sondern wir sind eigentlich hier auch eine Möglichkeit, nochmal sehr, sehr grundlegend über das eigene Leben nachzudenken. Und das ist ja vielleicht dann auch nochmal die zweite Einladung, abgesehen davon, den Verein ideell durch qualitative Besuche finanziell zu unterstützen, vielleicht auch die Einladung, eine echte Safari, also eine wirkliche, nicht nur ich klappe ab, sondern ich fühle rein Safari mal bei dir zu erleben. Das ist unsere zweite Einladung. Wir werden alles verlinken. Das steht mal einwandfrei fest. Es gibt viele Möglichkeiten, dich dann auch in Action kennenzulernen. Und was vielleicht die ein oder andere interessiert an dieser Stelle. Du hast es gesagt, dein Purpose ist die NGO, die ihr gegründet habt, die Arbeit mit den Kindern, mit den Familien. Aber du machst das als Hobby, hast du gesagt. Das heißt, da kommt kein Geld. Musst du kein Geld verdienen? Ist dein Kühlschrank automatisch voll oder gibt es noch eine Erwerbsarbeit?
Also wenn du mir verraten kannst, wie die erste Variante funktioniert, bin ich definitiv interessiert. Nein, ich habe hier eine Business Consultancy gegründet. Also wir heißen Watch Out und unsere Idee ist das Gleiche, was bei Dr. Seto passiert, aber in Organisationen. Also zu gucken, jeder in einer Organisation ist genau richtig, dass er da ist, aber wie kann man die Kapazitäten zusammenführen? Also wir trainieren und coachen im Hospitality-Bereich, aber auch mit Corporates und schauen eben, wie kann jeder in dem Purpose, den er hat in der Arbeit, auch so viel beitragen und bewirken und sich wohlfühlen, weil mit Wohlfühlen und Freude und Liebe für Dinge automatisch der Erfolg viel größer ist. Also das ist, was das Geld reinbringt.
Sehr schön. Und jetzt haben wir gerade auch nochmal angedeutet, ihr lasst euch gerne besuchen, aber es gibt Besuche, auf die steht ihr nicht ganz so. Können wir darüber nochmal reden?
Ja, können wir. Also für uns ist es wichtig, dass der Raum der Kinder geschützt ist. Das bedeutet, wenn jetzt da jeden Tag eine andere weiße Person reinkommt, die irgendwie Bleistifte und Lollis bringt, dass das keine Nachhaltigkeit hat. Und wir deswegen dazu einladen, also A, mit dem Konzept der Safari, wir haben auch Vorbereitungs-Calls, die stattfinden, die Mindshift-Calls, da geht es um die innere Safari, wie bereite ich mich darauf vor. Und in diesen Calls geht es nicht darum, was packe ich ein oder wie viel Geld brauche ich, sondern wirklich, mit welcher Einstellung möchte ich kommen und mit welcher Einstellung möchte ich bewirken? Und diese Kunden, diese Reisenden, diese in Bewegung Menschen möchten wir gerne einladen, zu uns zu kommen. Und nicht die, die irgendwie nach einer Safari nochmal schnell ein Kinderheim besuchen möchten. Wir sind kein Kinderheim und wir sind sehr bewusst gegen Kinderheim. Wir glauben, dass Familien zusammengehören und Kinder in Familien gehören. Familien, akute Familienhilfe und so weiter. Aber dass es mehr ist als nur ein Besuch, sondern ein Miteinander. Und wir freuen uns, wenn Leute einfach mit dem richtigen Mindset, ja, wir brauchen Hilfe, ja, wir brauchen Geld, ja, wir brauchen Unterstützung und wir brauchen Interesse, definitiv. Definitiv. Aber wir brauchen auch einen Austausch. Und wir haben so viele schöne Momente, wo gemeinsam gespielt wird und danach wird sich hingesetzt und wird irgendwie diskutiert. Wie ist das eigentlich? Was esst ihr und warum esst ihr so? Und wie funktioniert zur Schule gehen? Und wir haben auch eine Austauschschule mit einem Briefkontakt, total herzig, wo sie immer ihr Englisch üben und ein bisschen, also von beiden Seiten, auch deutsches Englisch in der 4., 5. Klasse ist ja nicht nur fließend, da treffen sie sich ganz gut und da ein bisschen üben und austauschen. Also dieser Austausch, dieses Begegnen, dieses ein Reisender sein. Also vielleicht ist dir das aufgefallen, es war ein bewusstes nochmal zurückrudern von, das ist, ne, jeder, der zu uns kommt, ist nicht nur ein Kunde, sondern ist ein Reisender, ein Mensch, der auf dem Weg ist, sich selbst zu entdecken, andere zu entdecken, sich selbst zu bereichern, andere zu bereichern, sich mit sich selbst wieder zu verbinden und mit dem um sich rum zu verbinden, egal ob Natur, Kultur, Menschen, Begegnung, ja, vielleicht das Wort Bewegung, also. Jeder,
das Wort Reisender oder die Reisende, der Reisende, das macht schon ganz, ganz viel, wie ich finde. Es ist ein Unterwegssein, es ist auch ein Ungeschütztsein. Ich bin nicht derjenige, der hier ist, ne? Ja, das finde ich eine sehr spannende Einladung. Und wie könnten wir uns eine Safari vorstellen? Wenn jetzt jemand sagt, oh, da träume ich doch schon immer von. Und das höre ich doch schon raus, dass das was für mich ist. Ich habe so einen reisenden Mindset. Ich gehöre zu den Menschen, die nicht nur Instagram-Hotspots abhaken, abfotografieren und wieder nach Hause fahren, sondern ich sehne mich ja geradezu danach, echt berührt zu werden. Wie könnte das ablaufen? Wie stelle ich mir so eine Reise vor? Und vor allem auch diesen Teil, der, ja, wie du sagst, der auch ganz viel mit Selbstreflexion zu tun hat.
Also grundsätzlich kommt man erstmal in Kontakt mit mir, mit uns und wir hören, was ist es denn, was du erwartest. Also wenn du unbedingt die Big Five sehen möchtest oder the Big Migration, also wenn die Gnus, die Wildebeest sich bewegen, dann muss man einfach schauen, zu welchen Zeiten ist das dann auch möglich oder kleine Tiere oder keine Ahnung, die schönsten Sonnenaufgänge, was man sich so vorstellt. Also das möchten wir schon erstmal hören, das gehört auch dazu. Also man kommt jetzt nicht nur und möchte irgendwie im spirituellen, luftleeren Raum irgendwie rumschwirren. Also da wirklich die Fakten zusammenzutragen und dann schicken wir ein Angebot und dann ist der Teil klar und dann kommt es eben, dass wir mit verschiedenen Fragen ermutigen, eine Woche vor der Reise auch wirklich ein bisschen tiefer zu gehen und sich vorzubereiten. Was bedeutet es denn, nach Afrika zu kommen? Was bedeutet es, die Serengeti zu sehen? Was bedeutet es, irgendwie wildes Tierleben zu sehen? Was steht da eigentlich dahinter für mich? Also sich da geistig drauf vorzubereiten. Dann kommt man hier am Kilimanjaro International Airport an und fährt meistens nach Arusha. Das ist so die Hub für Tourismus, eine sehr vibrant City. Ich bin ein absolutes Arusha-Girl, also ich liebe A-Town. Ganz, ganz tolle Stadt, sehr tansanisch, also nicht nur sortiert. Man kann auch wirklich, also vom Marktbesuch und alles, was man sich da erträumt, riesengroße Mangos und okay, vielleicht ein bisschen kleine, diese ganzen original verfälschten Früchte, das schmeckt so anders. Wenn du mir in Deutschland jetzt eine Banane anbietest, das ist ein ganz schönes Problem. Also das alles zu erleben. Und dann fährt man in die verschiedenen Parks und dann hat man so ein Auto, das ist so ein Safari-Auto, das hat so ein Hubdach, da kann man dann oben rausgucken. Und je nachdem, wofür man sich entschieden hat, aber wir empfehlen sehr, eine Camping-Safari zu machen, aber das ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man sein eigenes Zelt aufbaut, sondern das ist so, wie man es in Deutschland jetzt sagt, das Glamping. Also das sind schon Zelte, die haben einen festen Boden, du hast dein eigenes Badezimmer. Wir empfehlen das, im Gegensatz zu Hotels, die es auch gibt, weil es einfach eine andere Bewegung ist, eine andere Berührungsmöglichkeit. Also in diesem Zelt...
Ein anderes Riechen.
Ja.
Oder?
Voll. Also alle Sinne. Man liegt da im Zelt und spürt den Wind, spürt irgendwie, wie der Elefant vorbeizieht, riecht dann auch, was er hinterlassen hat, hört die Geräusche, guckt aus dem Zeltfenster, sieht den Sternenhimmel. Das ist einfach das ist für mich Safari. Für mich ist, man kann überall im Hotel schlafen. Aber das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja, absolut. Und dann ist ganz oft, dass die Leute zurückkommen und auch eben nochmal, ne, Lust haben, irgendwie Leute kennenzulernen, zu sehen, was macht denn Dotto Setu, ne, da irgendwie Zeit mit uns zu verbringen, eine Runde zu spielen und irgendwie zu singen und zu trommeln und was man irgendwie sich so vorstellt. Aber nicht in dem, dass wir euch das präsentieren, sondern da dürft ihr schon schön selber dabei sein und selber schwitzen. Und dann wollen viele Menschen noch kurz nach Sansibar, was einfach auch so ein anderes Traumziel von vielen, vielen Menschen ist. Und auch das können
deins
wir empfehlen.
Auch? Ist das auch dein Traumziel?
Nee. Ich persönlich, also das bin ja nur ich, das heißt jetzt nicht, dass andere das anders war, also nicht, aber ich mag es kleiner lieber. Es geht gegenüber von Sansibar Pangani. Das ist noch wie so ein Fischerdörfchen. Da gibt's jetzt noch nicht so die posch tollen Hotels, sondern es ist noch sehr basic. Und das finde ich wahnsinnig schön. Da sind halt, du kannst am Strand entlang gehen und triffst keine Menschenseele. Und das klappt in Sansibar nicht. Da sind immer Leute und immer, ja, was zu tun und Party. Und also es kommt drauf an.
Beachlife.
Ja, Beachlife, ja. Aber ich muss sagen,
das also, war auch man kann es tun. Aber ja, man muss es nicht, ne? Also Sansibar ist eine Option für all die Beach-Menschen oder eben auch deinen Special-Tipp dann mit der vorgelagerten Insel. Aber man kann, man muss nicht. Würdest du denn noch andere Bereiche, andere Nationalparks empfehlen? Oder ist das Arusha und ein Ngorongoro-Tal das, was du empfiehlst?
Also so die typische Reise, die ich empfehle, ist immer Arusha Nationalpark. Das ist ein ganz kleiner Park, sehr underestimated. Ganz viele Leute knicken den, muss man ja nicht machen. Sehe ich anders. Da kann man nämlich mal raus und kann eine Walking-Safari machen. Und das ist eines der tollsten Erlebnisse, die ich persönlich je gemacht habe. Also man hat so einen Ranger dabei, der einen beschützt. Und dann läuft man zu so einem Wasserfall und da können halt Büffel sein und Zebras und Giraffen. Die großen, großen gefährlichen Tiere gibt's im Arusha Nationalpark nicht mehr so, weil der so klein geworden ist und die sind halt in sichere Gefilde gegangen. Und das mag ich gerne. Und da gibt es eine Lodge, die heißt Afrika Amini. Da kann man die Maasai, das ist ja auch eine Lebensweise, die uns fasziniert aus Europa und definitiv berechtigt, besuchen, aber nicht in dieser touristischen Art und Weise, sondern sie haben eine Lodge gebaut. Also sie haben ihre Maasai-Hütten eingerichtet, richtig mit Betten und so, und bringen ihre Kultur nahe. Und das finde ich wahnsinnig schön, wahnsinnig authentisch. Also das empfehle ich sehr, da irgendwie den Nachmittag zu verbringen. Und da hat man dann eine Möglichkeit, den Mount Meru und den Kilimanjaro zur gleichen Zeit zu sehen. Also bombastisch schön. Und dann geht's in den Tarangire Nationalpark. Das ist der Elephant und Baobab Tree. Baobab sind diese Affenbrotbäume. Das ist mein liebster Park, ehrlich gesagt, weil die Energie in diesem Park von diesen massiven, alten, wissenden Bäumen ist einfach bombastisch. Und Elefanten sind einfach auch so massive Tiere, aber mit so viel Zartheit. Das also finde ich ein ganz, ganz wundervolles Bild auch fürs Leben. Also das Leben kann ganz schön massiv sein, aber es hat so viel Liebe und Zartheit und Sanftheit mit sich. Ja, und dann von da geht's in die Serengeti, kommt drauf an, wo die Gnus gerade rumtollen, also ist dann entweder vorne oder hinten in der Serengeti, da braucht man aber schon so 3, 4, 5 Tage, sonst ist es nur die ganze Zeit im Auto sitzen und unsere Idee ist eben, ja, auch einfach mal einen Nachmittag in der Lodge zu verbringen und zu gucken, wer einem da so an der Seite vorbeiläuft. Und wir machen zum Abschluss oft den Ngorongoro-Krater und schlafen dann nochmal eine Nacht in Karatu und dann geht's wieder zurück. Das klingt nach so einer Standardroute. Wir machen es aber mit Zeit. Also das ist der Unterschied zu vielen anderen. Ja. Und wenn man es noch aufregender will, gibt es halt die Usambara Mountains und man kann da in der Nähe von Pangani in Bagamoyo, eine ganz, ganz schöne, kleine, alte, schöne Hafenstadt, da kann man dann auch noch so eine River-Safari machen und so. Also man kann sich für alle Bereiche, wir hatten ja mal kurz drüber gesprochen, es gibt die absolute Luxusvariante, wo man quasi in der Serengeti reinfliegt mit diesen kleinen Fliegern und das hat auch alles seinen Reiz, aber es gibt eben auch die Mittelvariante, wo viel Abenteuer dabei ist, aber auch Sicherheit und dann gibt es definitiv auch die absolute Abenteuervariante, ja, wo man mit dem Bus fährt und sich dem allem aussetzt. Also da kann man immer schauen, was man selber auf seiner Reise, wo man gerade steht, auch braucht. Welchen Sicherheitsaspekt, welchen Abenteueraspekt, was einen
weiter. Und welchen spirituellen Aspekt, oder? Das ist vielleicht im Vorgespräch auch nochmal mit dir dann herauszufinden, wie sehr darf das eine Rolle spielen, diese Reise nach innen, diese Reise nach oben, diese Reise dann auch zu den eigenen Wurzeln. Ist das Wort spirituelle Safari zu hoch, zu platt, zu doof? Oder sagst du, doch, wenn ich mich jetzt abgrenzen soll zu diesen Standarddingen, eine Nacht hier, eine Nacht da, dann kommt's der Sache näher?
Absolut. Also was wir gerade als Namen uns sichern lassen, ist Sassa Ndio Sassa. Das bedeutet ja, jetzt ja. Wir glauben, dass es eben um den Moment geht und das ist definitiv spirituell. Wir hatten das Gefühl, wenn man irgendwie spirituelle Safari sagt, dass man damit auch Leute nicht nur anzieht. Also es kann ein Wort sein, was schon so ein bisschen abgelullt ist. Was heißt denn Spiritualität? Ich glaube, wie wir es verstehen und auch wie wir es bei Thinking into Result Uplift uns anschauen, ist es gar nicht abgelullt, sondern ein totales Modeverb und geht irgendwie in die Tiefe und vibriert. Und aber da ist nicht jeder und wir würden gerne die Leute mit reinholen. Und manchmal, also ich hatte zum Beispiel gerade Freunde, die hier waren und die waren so die ersten, mit denen wir das ganz intensiv gemacht haben mit dem Vorgespräch und Meditationen. Und es gibt jeden Morgen eine kurze, wie sagt man es, Frequenz, die man sich anhören kann, um irgendwie sich einzutunen für den Tag. Und ich würde jetzt sagen, dass sie jetzt nicht die sind, die das jeden Tag so machen. Also es sind keine typischen Uplifter. Und das hat aber ganz viel in ihnen bewirkt. Also das, und vielleicht, wenn wir vorher gesagt hätten, das ist jetzt aber spirituell, hätten sie vielleicht gar nicht drauf eingelassen. Also vielleicht muss man bestimmte Dinge nicht beim Namen nennen, um noch mehr einzuladen.
Ja, um es offen zu lassen. Und das schließt den Kreis zu der Beschreibung deiner Arbeit mit den Kindern, mit den Familien, auch hier bewertungsfrei, etikettenfrei. Und vielleicht ist es auch wirklich dann eine Möglichkeit, noch viel mehr Menschen einzuladen, eine Safari zu machen, die höher geht, die tiefer geht, die weiter wird. Und dann ist eigentlich schon ganz viel gesagt und es zieht die richtigen Menschen an. Es zieht die an, denen es nicht nur darum geht, sich mal einmal vor den Big Five fotografieren zu lassen und es dann zu vergessen, sondern die, ja, die diese wahnsinnigen Vibrations in Afrika nutzen wollen, um nochmal neue Antworten auf ganz, ganz, ganz alte Fragen zu kriegen. Oder auch umgekehrt. Denn das ist ja auch so etwas, was ich aus den Gesprächen mit dir weiß. Es gibt vielleicht auch neue Fragen, die aus Afrika viel neuer, viel frischer, viel besser beantwortet werden können. Und auch dazu lädst du immer wieder ein, das liebe ich so sehr, nicht nur zu denken, wir müssen was bringen, sondern wir dürfen uns auch eine ganze, ganze Menge holen. Weisheit wurde nicht gepachtet in Europa, so viel dürfen wir abschließend nochmal verraten. Und mit dir zusammen die afrikanische Weisheit zu entdecken, ja, auch liebevoll immer wieder in jeder Ecke, auch in Ecken, die vielleicht noch nicht so ausgefahren sind, zu suchen, das ja, ist was Wundervolles. Ich danke dir von ganzem Herzen für die Möglichkeiten einzublicken. Und ja, herzlichen Dank und ganz, ganz liebe Grüße zu dir Richtung Arusha.